Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
Herzlich willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Reverse Mentoring Podcast mit Oskar und Michael Trautmann. Hallo Oskar.
Hallo Vater, grüß dich.
Wir immer noch in Berlin. Wir haben große Freude daran gefunden, uns nicht alleine zu unterhalten. Das werden wir auch weiter machen. Aber wir haben jetzt immer häufiger Gäste, so wie heute Nils Behrens. Hallo Nils.
Hallo, schön hier zu sein. Tolle Wohnung hier.
Ja, danke. Airbnb sei Dank sitzen wir hier gegenüber von Universal am Ufer der, ist das die
Spree? Die Spree, ich glaube.
Die Spree. Und genießen die Sonne in diesem Herbst, der bisher milde zu uns war. Und wir haben heute das Thema Gesundheit. Und Nils ist ein unglaublicher Gesprächspartner dafür. Er hat zwar, so wie ich und auch Oskar, Wirtschaft studiert, hat aber nach dem Studium Werbung gemacht. Er war bei TUI Cruises, also bei Spring und der Kubi, da haben wir uns kennengelernt. Er war bei TUI Cruises Direktor Marketing. Er war dann beim Lanzerhof CMO und auch zeitweise Geschäftsführer des Hamburger Standorts, also ist dann in das Thema Gesundheit gegangen. Und da habe ich die Metamorphose erlebt von einem CMO, der jedes Produkt auf der Welt vermarkten kann, zu einem CMO, der wirklich eine Leidenschaft und eine innere Beziehung zu seinem Thema gefunden hat, wie ich das selten gesehen habe. Und deswegen war dann irgendwann der Wechsel zu Sunday Natural nur halb überraschend für mich, weil ich dachte, ja klar, der hat so viel Ahnung jetzt von Longevity, von Gesundheit. Und da ist ein Startup in Berlin, man könnte sagen Scale-Up, was so eine heiße Story hinlegt, dass das nicht so ungewöhnlich war. Du bist ja, glaube ich, der Chief Brand Officer, richtig?
Ganz genau.
Und ja, wir wollen jetzt deine 13 Jahre Erfahrung absaugen, auch viel Eigenversuche, viel tiefgehende Recherche. Das ist schon, du hast schon deinen zweiten Podcast zum Thema Gesundheit, er heißt Healthwise, dringende Empfehlung, ganz, ganz tolle Themen zu allen möglichen Fragen, die uns beschäftigen, und zwar egal, ob wir Zoomer sind, Boomer oder darüber, darunter oder dazwischen. Und ja, lass uns mal losgehen. Wie bist du überhaupt zu dem Thema Gesundheit gekommen? Was war so der Antrieb für dich?
Tatsächlich bin ich durch den Lanzerhof zum Thema Gesundheit gekommen, und das ist auch eine Geschichte, die ich immer noch ab und zu mal erzähle, dass ich damals auch wirklich so gar keine Ahnung hatte, weil wenn du keine Krankheitshistorie hast, dann kennst du auch keine Ärzte. Mm. Und ich sollte dann eine neue Ärztin für unseren Standort in Hamburg, den ich damals mit aufgebaut habe, einstellen, und das war eine Gastroenterologin, und ich hatte keine Ahnung, was eine Gastroenterologin macht, und dachte die ganze Zeit, aber Gastro. Könnte vielleicht irgendwas mit Essen zu tun haben. So. Und als sie mich dann fragte, ob wir auch Endoskopie anbieten würden, bin ich ausgestiegen, weil ich nicht mal eine Idee hatte, was eine Endoskopie ist. Von daher hatte ich ein bisschen Aufholbedarf, und das kennt Michael besser als kein Zweiter. Wir sind ja bei Spring und Jacobi sozusagen darauf gedrillt worden, dass, um gute Werbung für Mercedes-Benz zu machen, sich auch mal unter das Auto zu legen, und das habe ich die letzten 13 Jahre gemacht, und durch dieses massive, sag ich mal, verstehen lernen, wie der Motor funktioniert, ist dann auch die Faszination gekommen.
Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit dir rede, dass dann ein Arzt, ein Mediziner neben mir sitzt. Du hast so, wir haben es auch erlebt, wir haben dich ja auch bei uns in unserem Programm gehabt, und da waren Menschen mit medizinischer Vorbildung, und du unterhältst dich mit denen voll auf Augenhöhe. Das ist nicht irgendwie, dass du da so, dass das so nach angelesenem Wissen klingt, sondern eben nach tiefer Auseinandersetzung mit dem Thema.
Aber ja, vielen Dank. Ja, es ist, ich habe auch schon, also dir bei LinkedIn zu folgen, lohnt sich auch. Ich habe da schon einige Tipps mitgenommen. Deswegen für die Zuhörenden, die gerne auf LinkedIn rumlungern und da auf guten Content warten, Nils delivered auf jeden Fall mit guten Tipps und Takeaways, wie auch im Podcast. Und ja, wir wollen heute natürlich im Kontext von Zoomer meets Boomer das Ganze auch nutzen, um so ein bisschen Vorurteile abzubauen, so ein bisschen über die Trends zu sprechen, die vielleicht meine Generation hat, wenn es ums Thema Gesundheit geht, sei es, dass ganz, ganz viele in meiner Generation schon seit sie 14 sind, ins Fitnessstudio gehen, Supplements mittlerweile ein Riesenthema sind, wenig Leute kennen, die noch nie Intervallfasten gemacht haben. Wenn man sich dann aber so auch in die Themen reinarbeitet, man oft auch merkt, es hat alles eben auch, es ist eine Dualität, es muss nicht jedes Mal für einen gut sein, nur weil es für jemand anderen gut ist. Und es gibt trotzdem ein paar Sachen, die für alle Menschen gut sind, für Boomer, für Zoomer und alle dazwischen. Und ich glaube, da wollen wir heute fokussiert drüber sprechen. Und ich glaube, wir können uns ja ganz gut an deinem Thema der Longevity, sag ich mal, entlang hangeln. Du sagst, es sind drei Felder für dich, die da
relevant sind. Vier Felder.
Genau.
Vier, ja.
Also einmal Ernährung, dann ist es Bewegung, Mindset und Recovery. So, und um schon mal auf das Thema Ernährung zu sprechen, was ja viele Leute in meiner Generation, sag ich mal, anders machen als jetzt so bei euch in den oberen Abteilungen, ist natürlich eine pflanzenbasiertere Ernährung, eben vielleicht auch eher dieses Intermittent Fasting, kein Frühstück essen, aber für ganz viele Leute führt das ja nicht zu dem erhofften Ziel. Was sind da so deine Erfahrungen, die du die letzten Jahre gemacht hast bei diesen ganzen Trends, die wir auch einfach begleiten und so, ja, mit befeuern.
Ja, ich möchte einmal kurz noch vielleicht so ein bisschen eine Lanze brechen, weil ich das gerade gestern wieder gehört habe, dass sich jemand dann irgendwie darüber aufgeregt hat, dass das, was heute wahr ist, morgen wieder falsch ist. Mhm. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass wir in vielen Punkten einfach klinische Studien machen können, bei Ernährung auf lange Zeitraum nicht. Das heißt, das kannst du einfach nur machen, indem du irgendwie Menschen vielleicht dann auf einer einsamen Insel einsperrst und wirklich komplett protokollierst, wie sie sich ernähren.
Ja.
Und deswegen ist es so schwierig, weil das macht man nicht. Und deswegen gibt es immer nur Beobachtungsstudien. Es gibt auch keine klassischen klinischen Studien langfristig gesehen. Und dadurch merkt man halt immer wieder, dass sich eben halt gewisse Dinge ändern. So, das ist das eine. Das zweite ist eben halt, dass es ganz stark eben halt auch von verschiedenen Lebensumständen dann auch abhängt. Und deswegen kann es sein, dass das etwas für den einen wahnsinnig gut ist und für den anderen schlecht. Das heißt also, mein Lieblingsbeispiel, sowas wie Omega-3, wird üblicherweise genutzt, um Menschen mit Vorhofflimmern eben halt zu behandeln. Mhm. Wenn jemand aber einfach mal präventiv zu viel Omega-3 nimmt, kann es zu Vorhofflimmern führen. Also ihr versteht, was ich meine. Ja. Also das sind natürlich, also da ist viel Verwirrung. So, das ist das eine. Das zweite ist, was du eben halt gerade angesprochen hast, dieses ganze Thema der Ernährung, was ist jetzt gerade Trend, was ist gerade en vogue. So, und da würde ich sagen, das, was du ansprichst, das Thema pflanzliche Ernährung, ist von meiner Wahrnehmung jetzt in meiner Gesundheitsbubble tatsächlich so, dass das Thema Vegan-Trend seinen Peak überschritten hat und immer mehr Menschen jetzt doch wieder sagen, ein bisschen tierische Ernährung wäre schon ganz gut, um eben halt gewisse Vitamine, Mikronährstoffe doch auch zu haben, sage ich mal, sowas abzudecken. So, weil einfach die Bioverfügbarkeit sonst teilweise nicht gegeben ist. Das heißt, du musst sehr viel supplementieren.
Ja.
Und von daher würde ich sagen, ist da jetzt der große Peak vorbei. Auf der anderen Seite, und das fand ich sehr, sehr spannend, ich weiß nicht, ob euch das Thema Bio-Age Clocks was sagt. Das heißt also, es ist einfach die Messung des biologischen Alters im Vergleich zu deinem chronologischen Alter.
Mhm. Ja.
Und da ist der führende Wissenschaftler, der Steve Horbert, ist wiederum ein Deutschstämmiger, der aber in UK sozusagen da an der Universität ist. Und der wiederum wurde jetzt von dem kürzlich erschienenen Buch Projekt Lebensverlängerung, was so Spiegel-Titelthema auch war, Thomas Schulz, habt ihr vielleicht gelesen. Den hat er gefragt, was ist die größte Überraschung, die du bei den Bio-Age-Clocks gesehen hast? Und da hat er gesagt, welchen großen Einfluss pflanzliche Ernährung auf das biologische Alter hat. Also der wiederum sagt, wenn du wirklich eine deutliche Verjüngung des biologischen Alters haben willst, dann geh auf pflanzlich. Also ihr seht, es ist viel Verwirrung da.
Ja, es ist total spannend. Und irgendwie ist ja auch alle 10 Jahre wechselt der Trend dann von Low-Fat zu High-Fat, von Low-Carb zu High-Carb. Jetzt ist gerade High-Protein. Es gibt keinen Pudding mehr, der nicht irgendwie jetzt noch mit Molkenprotein versetzt wird. Und ja, ich habe auch sehr früh angefangen eben mit dieser Fitness-Journey, was man sich dann mit 16, 14, 15 da so reinkippt, um irgendwie zuzunehmen. Ich war ein sehr, sehr dünnes Kind. Ich weiß noch, der Arzt, der mich damals behandelt hat, meinte, ja, gucken Sie sich Ihre Eltern an. Das sind halt auch so
Heringe.
So, sind auch so ein Hemd. Also ich glaube nicht, dass Sie in Ihrem Leben irgendwie mal zunehmen können, richtig. Und das habe ich dann so als Challenge für mich gesehen, habe dann irgendwie 10.000 Kalorien Diät gemacht. Aber was ich da zu mir genommen habe, also ich bin froh, dass...
Dass du es überlebt hast.
Ja, also irgendwelche Monster-Mass-Gainer, weil du bist ja in dem Alter einfach nicht reflektiert genug. Und mittlerweile ist es ja gefühlt so, dass in fast jedem Lebensmittel super viel Protein drin sind und dieser Fitness-Trend auch durch Social Media noch mehr getragen wird. Glaubst du auch, dass das irgendwie dann jetzt das nächste Thema ist, was wieder negative Effekte haben wird?
Absolut. Und ich finde es ganz interessant. Also ich habe das Gefühl, jetzt wo wir sprechen, ist gerade in der letzten Woche, habe ich 4 Artikel gelesen, die alle wirklich genau da echt deutlich zurückrudern. Und das, was ich aber so interessant finde, ist, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, würde ich jetzt sagen, ist tendenziell eine positiv gesagt, konservative Einrichtungen. Ich würde sagen, manchmal auch ein bisschen träge von dem,
wenn man sich die Ernährungspyramide anguckt.
Ne? Wenn man sich die Ernährungspyramide anschaut, genau. Ja. So. Und da muss man sagen, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist tatsächlich von diesen 0,8 Gramm jetzt auf 1,6 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht als Empfehlung hochgegangen.
Fast für Sportler, Sportlerin.
Genau, so. Und alle Artikel, die ich diese Woche interessanterweise gesehen habe, die eben halt diese massive Kritik an dem Protein-Snickers dann haben, die ich ja auch gerechtfertigt finde, also nichtsdestotrotz, don't get me wrong, aber die haben alle als Basis genommen, dass sie sagen, die 0,8 reichen. So, okay. Und also nur einfach mal, um ein Beispiel zu machen, wenn man jetzt 80 Kilo wiegt und wir mal nicht die 1,6, sondern 1,5 Gramm einfach mal so nehmen, dann ist es einfach ja mal ganz einfach gerechnet 120 Gramm Protein, die du brauchst. So, ja. Wenn du jetzt einfach mal schaust, dass so ein Rindfleisch, nehmen wir mal, wenn wir bei der fleischlichen Variante bleiben, hat 23% Protein, machen wir einfach mal einfacher als halber, wir einfach rechnen auch 25%. Das heißt also, wenn du ein 200 Gramm Steak dann eben halt zu dir nimmst, dann hast du 50 Gramm Protein. So. Ja. Jetzt muss man sich aber fragen, wie viel 200 Gramm Steaks man so am Tag so isst, dann würde ich sagen, ich nicht mal jeden Tag.
Ja, ja. Und, vor allem nie drei. Oder einmal beim Grillen, wo du dich überfrisst.
Genau. Ich habe mit meinem Mitbewohner probiert, das vegan zu machen über eine Zeit und wir haben so viel Bohnen gefressen, also das ging auf keine Kuhhaut.
Ja. Nein, schaffst du nicht so. Das heißt also, wenn du wirklich dieser Empfehlung folgen möchtest mit den 1,6 Gramm, ist es wahnsinnig schwierig, das ohne Supplementierung hinzubekommen. Ja. Und dann muss man sich ja tatsächlich fragen, ist das dann richtig? Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, alles, was du nicht schaffst, durch eine natürliche Ernährung irgendwie hinzubekommen, also ich rede jetzt nicht von Mikronährstoffen, sondern Makronährstoffen, weil es ja Protein ist, so, finde ich, ist dann, macht mir schon ein Fragezeichen, ob es dann tatsächlich der richtige Weg ist, dass das so sein muss, dauerhaft.
Ja, und da auch auf den eigenen Körper zu hören und zu schauen, weil da hatten wir jetzt im Vorgespräch schon drüber gesprochen, es gibt Menschen, die vielleicht dann auch Kohlenhydrate viel besser verarbeiten, es gibt Menschen, die mit einer Carnivoren-Diät dann in die Ketose kommen und damit viel, viel besser arbeiten und da zum Teil ja auch irgendwie Krebsdiagnosen rückgängig gemacht wurden. Der Mensch ist ja so unterschiedlich, man muss, glaube ich, da einfach auf seinen Körper hören, oder was ist da deine Erfahrung?
100%. Also ich sage immer so ein bisschen, das ganze Thema ist nicht wie so ein Haarschneiderautomat, der allen gut eine Frisur macht, weil wenn man sich uns drei hier anschaut, ich glaube, wenn man den aufsetzen würde, würde keiner von uns mit einer glücklichen Frisur rauskommen.
Alles scheiße aussehen.
Und so ähnlich ist es natürlich mit der Ernährung auch. Und das, was du gerade ansprichst, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir momentan auch dazu tendieren, durch dieses ganze Weglassen von Kohlenhydraten, ist es wirklich so, du hast es schon richtig angesprochen, die Ketose, also entweder schafft man es eben halt, es so konsequent wegzulassen, dass es dann wir in die Ketose kommen, das heißt also, dass unsere Fettspeicher aufgelöst werden und dadurch sozusagen unser Gehirn versorgt wird, oder aber wir geben unserem Gehirn so viel Kohlenhydrate, dass es eben halt vernünftig funktionieren kann. So. Ja. Also du kannst nur also entweder machst du es ganz extrem und konsequent, das ist so ein bisschen wie halbschwanger, sage ich mal sowas so, weißt du, so halbschwanger gibt es nicht, da kommt kein Kind raus. So. Ja. Und genauso ist es eben halt auch dieses komplette Weglassen von Kohlenhydraten wird einfach dazu führen, dass dein Stoffwechsel grundsätzlich anfängt zu sinken. Das heißt also, er schläft dann irgendwann ein. Ich habe es so ein bisschen vergleichbar wie so ein Kaminfeuer. Das heißt also, morgens ist dann das Kaminfeuer da, es brennt eigentlich lichterloh und du kannst da eigentlich reinweihen, was du willst, es wird alles verbrannt. So. Wir machen aber anders, wir nutzen morgens die Flamme nicht, dann lassen wir es über den Tag langsam ausgehen, so, und abends, wenn dann nur noch so ein ganz kleines Flämmchen da ist, dann hauen wir das Scheiter drauf ohne Ende und erwarten, dass es verbrannt wird.
Ja.
Und das ist natürlich genau dieser Fehler, den alle machen, weil ich weiß nicht, wie viele Menschen, du hast es gerade angesprochen, dass jeder in deiner Generation schon mal Intervallfasten gemacht hat, aber ich kenne wirklich niemanden, der es richtig macht, im Sinne von...
Also ich habe es so gemacht, wie du das sagst, richtig. Also ich liebe Frühstück, das ist für mich die wichtigste Mahlzeit. Und ich habe überhaupt kein Problem nach 16, 17 Uhr.
Dann bist du der erste Mensch, den ich
jetzt kenne. Der einzige Grund, warum ich abends gerne esse, ist Gesellschaft.
Genau.
Das hat mich immer genervt, wenn ich da sitze und dann nur meinen Tee trinke. Aber für mich wäre eine Gesellschaft, in der wir uns darauf einigen, vor 10 und nach 18 Uhr nicht zu essen, wäre perfekt. Also wenn man einfach so die gesellschaftlichen Konventionen, man hat dann irgendwie andere Sachen.
Man trifft sich zum Frühstück und nicht zum Abendessen.
Ja, das fände ich mega geil.
Mega gut.
Und auch morgens Daydrinking, finde ich auch viel cooler. Glas Champagner. Schläfst besser.
Ja. Du sprichst es an, ich meine, du warst auch mal Hardcore-Vegan und hast dann ja auch total viel abgenommen. Du warst ja gefühlt auch nur noch die Hälfte. Aber du hast ja von und bis ausprobiert. Aber in deiner Generation, wie ist da so dein Gefühl? Und was sagt so die Datenlage? Eigentlich sind doch die wenigsten da experimentierfreudig, oder? Nee.
Also ich kann das total bestätigen, was Nils gesagt hat. Alle Freunde, Bekannte von mir, die mit dem Thema Intermediate-Fasten, Intervallfasten experimentieren, lassen morgens was weg. Ich brauche kein Frühstück, mittags reicht mir. Also sagen alle.
Ja, ist halt am einfachsten.
So, ne? Und dann bescheißen sie auch selbst, weil natürlich gibt es morgens den Kaffee mit Milch, was ja dieses Intervallfasten schon eigentlich wieder ein bisschen ad absurdum bringt. Und dann ist eben diese Konvention, abends sich was gönnen, abends zusammen futtern und auch zu viel Alkohol trinken. Das ist einfach so in meiner Generation drin. Wenn ich sehe, in bestimmten WhatsApp-Gruppen, ohne jetzt bestimmte Gruppen da, aber wie viele Essfotos sich da geschickt werden, wo unfassbar viel und aufwendig und mehrgängig gegessen und genossen wird. Also meine Generation hat, glaube ich, absolut auf jeden Fall ein Essproblem mit zu viel Essen und auch zu ungesund und zu falschen Zeiten. Das ist meine These.
Ich fand es ganz interessant, was du gerade ansprichst, dieses Thema deine Generation ja. Und das Thema Alpino ist dir ja gut vertraut und die machen ja immer ihre Hype-Trains und da habe ich mal einen Hype-Train zum Thema Ernährung dann eben halt auch gesehen und da war die Datenlage relativ klar, dass die Generation von Michael deutlich mehr Vegetarier und Veganer unterwegs sind, als in deiner Generation.
Ja, gibt's ja gar nicht.
Und ich konnte diese Zahlen gar nicht fassen und habe das, damals war ich noch beim Landshof, habe das dann auch mal so ein bisschen mit meinen medizinischen Kollegen dann reflektiert und meinte, ja klar, aber der Unterschied ist, dass die Zoomer-Generation, wenn wir bei eurem Namen bleiben, es freiwillig macht, während die Boomer-Generation müssen.
Weil sie von ihrem Arzt hören.
Genau, weil sie von ihrem Arzt hören, dass die Entzündungswerte so hoch sind, dass sie eben halt wirklich den Fleischkonsum einschränken müssen.
Krass, und so schnell brechen wir hier wieder Vorurteile auf. Ja. Das macht doch einfach Spaß. Aber ich glaube, wir müssen schon...
Ja, gehen wir zum Thema Bewegung. Wir haben jetzt ein paar, wir wollen ja erstmal Impulse setzen. Wir werden sicherlich noch eine weitere Folge irgendwann brauchen. Bewegung.
Genau.
Bewegung, ich meine, wir hatten schon das kurz angesprochen, in meiner Generation ist Fitness, so wie ich es empfinde, ich meine, bei Deutschland machen 10, 12 Millionen Leute, glaube ich, mittlerweile.
Sind in Studios angemeldet, das ist der größte Sport.
Organisierte Sport. Und wenn man sich TikTok, YouTube, Instagram, schieß mich tot, sind natürlich auch, sag ich mal, sehr, sehr toxische Vorbilder, die natürlich aussehen wie Götter, hauptsächlich durch Testosteron und Wachstumshormone und weiteres. Aber das bringt natürlich ganz viele Leute in diesen Sport und es hat ja auch was total Gutes. Also für mich zum Beispiel, ich habe ziemlich schlimme Rückenprobleme und für mich geht es gar nicht mehr ohne Sport. Und auch für meine Psyche merke ich, wenn ich nicht alle zwei Tage Fitness mache, und Ausdauer ist auch wichtig, dann geht es mir schlechter. Und das zeigt ja auch die Datenlage, oder? Also egal, ob wir jetzt Zoomer, Boomer oder was weiß ich sind, wenn man Krafttraining macht, hilft es eigentlich sowohl für die Gesundheit, für die Psyche, für alles. Also eigentlich ist das ja so eins der Sachen, die bei euch noch gar nicht so gegeben waren, aber mittlerweile auch immer mehr Leute merken, wie gut es ihnen tut.
100%. Ich kann da gar nicht mehr sagen. Das Einzige, was sich jetzt wirklich gedreht hat, ist, also grundsätzlich, wenn ich immer meine Präsentation so halte und ich immer dann in die Runde frage, was ist wichtiger, Kraft oder Ausdauer, dann gibt es immer ein sehr geteiltes Bild. Mhm. Und ich sage immer keins von beiden, weil das Wichtigste ist Bewegung.
Ja.
Also Beweglichkeit genau genommen, weil wenn du keine Beweglichkeit mehr hast, wenn du dir die nicht erhältst, kannst du keins von beiden ausführen.
Ja.
Das heißt also, versuch mal eben halt, wenn du Knie, irgendeine Art von Gelenkprobleme hast, dann regelmäßig Austauschsport zu machen. Oder aber eben halt auch, du kannst auch mit Gelenk Problem auch sehr schwer deine, wenn wir in den unteren Extremitäten bleiben, sehr schwer die Größenmuskulatur, sprich die Beinmuskulatur eben halt auch trainieren.
Ja.
So, also von daher, ich sag mal so, die Beweglichkeit zu erhalten, das ist das Allerwichtigste.
Voll.
So, und das, was sich eben halt wirklich jetzt geändert hat gegenüber dem, was wie Michael und ich sozusagen früher noch, sag ich mal so, sozialisiert worden ist, dass man damals eben halt dann automatisch sagte, weil die häufigste Todesursache natürlich vom Herzen herkommt, dass alles, was Cardio-Training betrifft, das Wichtigste ist.
Ja.
Da hat man aber mittlerweile festgestellt, dass das Thema Cardio-Training sich auch durch moderate Bewegung abbilden lässt. Das heißt, das würde man nicht zwingend als Sport bezeichnen, sondern wenn du es eben halt, ich sag mal, 120 bis 150 Minuten in der Woche dann einfach dich
gehst.
Ja. Oder ich mache zum Beispiel hier in Berlin alles mit dem Fahrrad. Ich fahre eigentlich fast jeden Tag mindestens eine Stunde nur als Transportmittel Fahrrad. Mhm. So, das heißt also dadurch...
Schau dir an, wie Kopenhagen die Leute aussehen. Da fährt jeder Fahrrad.
Genau. Also von daher...
Fahrrad auch wieder noch besser für die Knie. Ne?
Genau, also, mache ich im Grunde genommen eigentlich mein Cardio-Training schon voll durch das Fahrradfahren. Ich laufe, ehrlich gesagt, eher für meinen Kopf, als dass ich es noch für meine Ausdauer oder für meine Gesundheit sozusagen so tue. Das ist einfach für mich mehr so ein Mentalding. Das, was man einfach eindeutig sehen kann, dass die beste Versicherung für ein langes, gesundes Leben Muskulatur ist, eine gute, vorhandene Muskulatur. Und das ist das größte Problem, was wir tatsächlich sehen, ist, wenn wir über Longevity reden, reden wir immer über Lifespan und Healthspan, das heißt die Lebensspanne, die Gesundheitsspanne. Das heißt also, die Lebensspanne ist relativ klar, Geburt, Tod, so fest definiert. Die Gesundheitsspanne ist da, wo es anfängt, die Altersdegeneration so massiv reinzugehen, dass du eine Reduktion der Lebensqualität hast. Ja. So. Und man sieht, dass wir immer älter werden, dass die Healthspan, Lifespan wird länger, Healthspan nicht im gleichen Verhältnis.
Ja, genau.
So, das heißt also, man kann einfach sagen, so, wir leben nicht länger, wir sterben länger. So, und
da verdient die Industrie sehr viel Geld. Also.
Genau. Und das große Problem ist, dass insbesondere die Frauen deutlich stärker betroffen sind. Das heißt, obwohl Frauen im Durchschnitt länger leben, haben sie im Durchschnitt im Verhältnis eine deutlich kürzere Healthspan als die Männer. Woran liegt es? An dem Eintritt der Menopause meistens. Mhm. Aber darüber hinaus liegt es einfach daran, dass die Frauen überwiegend am wenigsten Zugang zum Thema Kraftsport haben, zum Thema Muskelaufbau. Und gerade mit dem Beginn der Menopause sich der Abbau der Muskulatur nochmal verdoppelt.
Ja.
Also die Geschwindigkeit verdoppelt sich.
Ja.
So, und das ist eben halt genau das Problem. Das heißt, die beste Versicherung, wenn du irgendwie eine Absicherung haben möchtest für ein langes, gesundes Leben, ist es der Aufbau der Muskulatur. Und deswegen ist es so wahnsinnig gut, dass wir jetzt hier auch ein paar Zoomer hoffentlich da haben, weil mein größter Regret, muss ich wirklich sagen, ist, dass ich in deinem Alter nicht mehr Muskulatur aufgebaut habe, weil es viel leichter ist, wenn du jetzt irgendwie mal schon so einen halben Arnold-Schwarzenegger-Bizeps dir mit 25 aufgebaut hast, das schaffst du mit 50 nicht mehr. Da kannst du nur noch sehen, dass du irgendwie gegen an trainierst sozusagen, dass es nicht noch weniger wird. Mhm. Aber so einen richtigen Muscle-Gain ist mit 50 nicht mehr möglich.
Ja, ich habe mit 16 habe ich 68 Kilo gewogen, ich bin ja auch fast 2 Meter groß und sah dementsprechend aus wie eine Stabheuschrecke. Und es hat aber auch wirklich 10 Jahre gedauert mit eben 5.000 bis 10.000 Kalorien Diät und allem drum und dran, dass ich jetzt auf meine 100 Kilo gekommen bin. Das war super viel Arbeit. Das ist natürlich
30 Kilo.
Auch privilegiert, wenn man dann so viel essen kann. Aber ja, das dauert halt auch unfassbar lange. Also auch da muss man halt einfach langen Atem haben, reinkommen. Und ich habe jetzt hier gerade Kaya auf meinen Füßen liegen. Also du sagst ja auch dieses Thema, einfach passive Bewegung bzw. Schritte. Die 10.000-Schritte-Regel ist ja, wirkt immer so plakativ, aber das funktioniert auch einfach. Wenn man einen Hund hat, lebt man im Schnitt ja um die 10 Jahre länger, weil man einfach sich bewegt. Und
ja,
das ist so unterschätzt. Also einfach morgens auch Calls vielleicht mal einfach in der Bewegung zu machen, ist so ein easy Hack. Auch wenn man im Büro ist.
Weißt du, wo die 10.000 Schritte herkommen eigentlich?
Nee.
Das ist ganz lustig. Das ist ein Marketing-Gag gewesen im Rahmen der Olympiade in Japan.
Geil.
Und da gibt es eben halt einen Hersteller von einem Schrittzähler. Mhm. Und das, also es gibt da ein japanisches Wort für 10.000 Schritte. Und deswegen hat er einfach diesen Schrittezähler so genannt. So, weil es eben halt eine Begrifflichkeit dafür gibt. Und,
ja,
und im Grunde genommen eigentlich war das eine Marketing-Kampagne eines Schrittzählerherstellers aus Japan. Und irgendwann hat man dann eben halt festgestellt, dass das gar nicht so schlecht geschossen war.
Eigentlich ganz gut recherchiert, selbst wenn es nicht, nicht extra war. Und ja, wenn wir über das Thema Bewegung sprechen, was ja fast noch wichtiger ist, man tendiert dann ja schnell eben ins Extreme zu gehen, wenn man dann auch Sport macht. Und das, was du ja sagst für Longevity, eins der Themen ist auch einfach Erholung. Hm. Und das kenne ich auch von mir selber. Wenn man da reinkommt, dann will man jeden Tag eine andere Muskelgruppe trainieren. Und wenn man dann für einen Halbmarathon trainiert, fängt man mit 5 Kilometern an, dann ist man so schnell bei 20, ohne dass sich der Körper darauf vorbereitet hat, dass wir auch mittlerweile wissen, dass Erholung genauso wichtig ist wie die sportliche Betätigung selbst. Ne? Also, dass man
der Muskelwechsel nur im Ruhezustand, das ist so.
Mhm. Genau.
Definitiv. Also, ja, das ist eins meiner größten Probleme, ehrlich gesagt, weil ich tatsächlich mich da so ein bisschen maßregeln muss, dass ich nicht jeden Tag irgendwas machen möchte.
Ja.
So, und eigentlich schaffe ich es auch selten, muss man sagen. Ja, also weil schon alleine durch das Thema Radfahren und ich weiß nicht was alles so. Aber das führt tatsächlich bei mir auch dazu, dass ich habe wirklich ein Problem. Wir haben ja auch ja, alle diese Ohrringe da sieht man ja immer die Herzratenvariabilität und die ist bei mir verhältnismäßig niedrig, weil ich eben halt dem Thema Recovery zu wenig Raum lasse, zumindest was das Thema sportliche Erholungsphase betrifft. Also da merke ich eben halt wirklich so, da habe ich jetzt schon mit einigen Leuten gesprochen, warum ich, war meine HRV, also meine Herzratenvariabilität so niedrig ist, und die sagen alle so, ja, mach mal weniger.
Ja, und ich meine, das, was wir, glaube ich, auch alle sehr, sehr wichtig finden, was ich im Alter gemerkt habe, nach jetzt irgendwie DJ und Barkeeper, umso mehr Schlaf.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wir haben uns leider sehr verquatscht in dieser Folge. Und um die Folgen so kurz zu halten, wie ihr es gewohnt seid, machen wir hier eine kleine Pause. Nächste Woche werden wir dann nochmal ganz ausführlich über Themen wie Erholung, Sport und vor allen Dingen Schlaf sprechen und freuen uns da sehr, wenn ihr nochmal einschaltet, wenn ihr zuhört. Wir freuen uns auf euer Feedback, auch zu diesem Thema, worüber wir sonst vielleicht noch nicht so viel gesprochen haben, aber wir haben es immer wieder versprochen, dass wir es ansprechen. Ja, und jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Tag und